Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Theresa Koloma-Beck. Sie ist Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Hallo, Frau Koloma-Beck. Ich freue mich, dass Sie Hallo. Jetzt eine Stunde bei mir zu Gast sind.
Hallo, Frau Mückel.
Hallo. Ja, Sie sind zum 1.1. umgezogen oder haben eine neue Professur angetreten. Vorher waren Sie an der Bundeswehr-Universität in München. Und ich habe auf Twitter gesehen, dass diese Corona-Lage Sie nicht so ganz kalt lässt. Also Sie haben da geschrieben, dass Sie letztens einem Studenten sagen mussten, ja, der wollte Forschung in Südafrika machen und Sie mussten den so ein bisschen bremsen und sagen, ja, suchen Sie sich vielleicht einen Plan B. Man weiß ja nicht, ob das klappt. Wie geht es Ihnen im Moment damit, so motivierte Menschen bremsen zu müssen?
Ja, also das ist, also dass man jetzt als Betreuerin von Abschlussarbeiten, in dem Fall war das aber sogar ein Doktorand, also da ging es jetzt nicht nur um 6 Monate Arbeit, sondern prospektiv 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre, dass man manchmal ein bisschen bremsen muss, ist jetzt nicht so eine ungewöhnliche Situation, aber in diesem Fall steht ja die Frage im Hintergrund, wie werden eigentlich all die Wissenschaften, die, ich sag jetzt mal, die Feldwissenschaften sind, das ist nämlich gar nicht wirklich ein Unterschied zwischen Natur- und Sozialwissenschaften, sondern die, die raus müssen. Wie wird sich eigentlich unsere Forschung verändern durch diese Pandemie, die macht, dass wir das, was wir normalerweise tun, gerade nicht machen können und praktisch diese Orientierungsfunktion eigentlich als Professorin, als Betreuerin bremse ich ja manchmal junge Forscherinnen, weil im Sinne einer Orientierung und im Augenblick habe ich das Gefühl, ich muss manchmal bremsen, ohne wirklich genau sagen zu können, in welche Richtung man denn jetzt am besten sinnvoll ausweichen kann. Und das ist natürlich eine ganz neue Rolle, wirft aber nochmal grundsätzliche Fragen auch für die Wissenschaft an sich auf.
Ja, in dieser Stunde wollen wir möglichst nicht bremsen. Wir möchten nämlich eine Stunde lang die Ereignisse der Woche ordnen und für Sie zusammenfassen und ja, zusammen drauf gucken, was war denn wichtig. Und ich freue mich drauf. Ich bin Jana Münkel und schön, dass Sie zuhören. Heute wird der AstraZeneca-Impfstoff in die Bundesländer verteilt. Die Hoffnung wird also langsam, aber sicher größer, dass doch weiter regelmäßig geimpft werden kann. Und ob sich aber für die Menschen, die dann geimpft sind, was ändert, das ist noch sehr unklar. Der Ethikrat hat sich diese Woche dazu geäußert und hat empfohlen, dass die Menschen, die schon gegen Corona geimpft sind, keine Sonderrechte erhalten, also kein Kinobesuch gegen Impfpass sozusagen. Und solange das eben nicht klar ist, ob man immer noch Corona übertragen kann, wenn man schon geimpft ist, hat der Ethikrat auch gesagt, soll das auch erstmal so bleiben. Die Soziologin Theresa Koloma-Beck ist bei mir hier in der Sendung zu Gast. Frau Koloma-Beck, war das eine richtige Entscheidung, eine richtige Empfehlung vom Ethikrat aus Ihrer Sicht?
Ja, also ob das eine richtige Entscheidung war, ich glaube, diese Antwort würde ich, glaube ich, lieber den Ethikern überlassen. Ich finde eher, als Soziologin interessiert mich natürlich, was sind die Effekte einer solchen Entscheidung oder sagen, wie verhält sich jetzt so eine Aussage eigentlich zu sozialen Realitäten? Und da kann man einfach, wenn man in die Geschichte von Pandemien, von Infektionskrankheiten schaut, muss man einfach feststellen, dass wenn es irgendwo so ein Geschehen gibt, wie wir es jetzt gerade erleben, die Frage der Immunität einfach irgendwann zu einer sozial relevanten Kategorie wird. Nicht völlig unabhängig davon, wie das dann rechtlich geregelt wird, aber man wird das nicht verhindern können. Also die Historikerin Catherine Olivarius spricht in diesem Zusammenhang von Immunokapital. Also Immunität wird zu etwas, dass es, wenn wir das haben, ermöglicht es uns, Dinge zu tun im Leben, wird sozusagen Teil unserer Ausstattung, unserer Produktionsmittel, die es uns ermöglichen, im Leben bestimmte Dinge zu erreichen, ebenso wie soziales oder kulturelles oder ökonomisches Kapital.
Und was schließen Sie daraus? Muss man dann die Sorge haben, dass eben dieses Gesundsein oder dieses nachweislich gesund bleiben können so ein Privileg wird, das eben andere ausschließt? Also wenn wir es weiterdenken, ist das dann nicht eigentlich so ein Rückschritt, also weg von so einer inklusiven Gesellschaft?
Also ich würde sagen, es ist eine Veränderung, Rückschritt, das ist sozusagen so Teil so einer Fortschrittserzählung, da weiß ich gar nicht genau, wie gut das hier passt, aber es ist auf jeden Fall eine substanzielle Veränderung, weil es eine weitere Ungleichheitsdimension in die Gesellschaft einführt, die ja schon durch eine ganze Reihe von Ungleichheiten geprägt ist. Und was man eben auch weiß aus der Geschichte der Pandemien ist, dass wenn dann praktisch Gesundheit oder Immunität plötzlich ein weiteres Ungleichheitsmerkmal ist, das trifft einfach, und das kann man ja auch jetzt schon in der Pandemiebekämpfung sehen, immer die, die in diesen Hierarchien der Ungleichheit am weitesten unten stehen, natürlich am härtesten. Also während des Gelbfiebers in den amerikanischen Südstaaten am Beginn des 19. Jahrhunderts, das ist der Fall, den diese Historikerin sich näher anguckt, kann man dann sehen, wie dann insbesondere migrantische, also sagen frisch eingewanderte Menschen, diese Communities der Immigranten aus Europa, ganz besonders stark unter den Druck geraten, sich selbst zu infizieren, um dann ja immun zu sein oder zu sterben mit einer 50-prozentigen Chance und überhaupt am Leben teilnehmen zu können.
Wenn man jetzt versucht, also das klingt sehr, sehr dramatisch, so dieses Joker-Ding, halb tot, halb gesund sozusagen. Ja. Wenn man das aber versucht, konstruktiv zu drehen. Also es ist zum Beispiel in Litauen so, dass es, da gibt es keinen Impfpass, da gibt es auch keine Privilegien für Geimpfte. Mhm. Die wollen aber jetzt zumindest Lehrerinnen und Erzieherinnen früher impfen, damit eben Schulen und Kitas wieder aufgemacht werden können. Also ich fasse es mal so zusammen, so eine Freiheit durch ein Privileg geimpft zu sein, damit die Gesellschaft wieder leben kann. Wäre das dann vielleicht eine Alternative, statt Impfpass zu sagen, gut, wir priorisieren anders, damit unser gesellschaftliches Leben wieder freier stattfinden kann in bestimmten Rahmen?
Also ich glaube, ich würde eine andere Alternative vorschlagen, aber erst noch mal darauf hinweisen, dass der Impfpass ja überhaupt keine Innovation ist. Also das ist nichts Neues. Es gibt Impfpässe. Wer den zu Hause hat, weiß, die sieht irgendwie aus wie ein sehr offizielles Dokument. Ist es auch, weil es jetzt schon so ist, dass man in einer ganzen Reihe von Ländern, zum Beispiel zur Einreise, bestimmte Impfungen braucht. Besonders Gelbfieber, Polio und Meningokokken. Also das ist gar nicht so neu, wie uns das jetzt manchmal verkauft wird. Aber die, sozusagen die Alternative zu dieser ganzen Diskussion, Impfprivilegien oder nicht eine Alternative, aber ein sinnvolles Komplement, eine Ergänzung, wäre nochmal die Diskussion weiterzuführen, also sagen Pandemiebegrenzungs- und Beschränkungsmaßnahmen weiter sozusagen auszubauen. Im Augenblick haben wir ja, also die ganze Zeit hat die Politik uns erzählt, ihr müsst durchhalten, bis die Impfung kommt und dann ist das Problem gelöst. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Last, sich impfen zu lassen, die Pflicht, die implizite Pflicht, sich impfen zu lassen, bei den Einzelnen liegt. Also die Lösung des Problems wird individualisiert. Anstatt kollektive Anstrengungen zu unternehmen, um Infrastrukturen weiter auszubauen, in denen man auch mit der Pandemie und im Zweifel auch ohne eine Impfung, es gibt Mutationen, wir wissen nicht, was passiert, besser leben kann, als das heute der Fall ist. Und das ist ja vorstellbar. Also es wären ja Dinge möglich, die aber nicht passieren, weil man einfach sehr, sehr lange einfach auf die Impfung gewartet hat und hofft, dass es dann relativ schnell vorbei ist. Gemeinsame Anstrengungen, Investitionen in die Infrastruktur, das wären eigentlich die Komplemente, die ich mir da wünschen würde.
Und noch einmal kurz darauf zurückgekommen, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja schon ganz viel Impfpflicht, zum Beispiel eben für die Einreise nach Lateinamerika mit dem Gelbfieber. Finden Sie dann unterm Strich, wenn Sie es zusammenfassen müssten, die Diskussion jetzt um diese Impfprivilegien übertrieben?
Ja, also das genau das würde ich sagen. Ich finde es, also natürlich nicht übertrieben, das ist wichtig und es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass das, also die praktisch die rechtlichen Implikationen, dass das ausgelotet wird, das sind wichtige Diskussionen. Mein Unbehagen ist, also dass das Versprechen, was darin liegt, nämlich dass jetzt ganz schnell sind alle geimpft, spätestens im Herbst können wir allen ein Impfangebot machen und dann ist es vorbei. Also dieses Versprechen scheint mir überhaupt nicht glaubwürdig zu sein, weil es die Unberechenbarkeit der Entwicklung, vor der wir stehen, herunterspielt und gleichzeitig aber Initiativen blockiert, die dafür sorgen könnten, dass wenn es jetzt eben doch mit den Impfungen noch mal länger dauert, weil es Mutationen gibt, auf die die Impfungen nicht eingestellt sind, dass dann das Leben besser funktioniert, als es jetzt der Fall ist. Also wie in den Schulen, an Arbeitsorten. Also man könnte Testkapazitäten besser nutzen, weiter ausbauen, um zum Beispiel Leben an öffentlichen Orten auch wieder möglich zu machen. Ich würde sehr gerne mache ich einen Schnelltest, wenn ich danach ins Museum gehen kann. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Und diese Infrastrukturen, das ist mein Eindruck, jetzt einfach gar nicht mehr investiert, weil nur noch auf diese Impfung geblickt wird. Und insofern ist das so ein Aufmerksamkeitsmanagement, das ich schwierig finde.
Gleich zweimal hat die Kanzlerin diese Woche sich für ein Interview im Fernsehen präsentiert, am Dienstag in der ARD, am Donnerstag bei RTL. Und normalerweise macht sie das tatsächlich abweichend von der Neujahrsansprache relativ selten. Also es muss schon dringlich sein, wenn sich die Kanzlerin gleich zweimal im Fernsehen zeigt. Theresa Koloma-Beck ist Soziologin und bei mir diese Stunde zu Gast. Frau Koloma-Beck, wie hat denn Merkel in diesen Fernsehauftritten auf Sie gewirkt? So allererster Eindruck.
Interessant fand ich, glaube ich, vor allen Dingen, dass ich das sehr unterschiedlich wahrgenommen habe in diesen beiden Interviews. In diesem Interview bei RTL wurde ja sehr, sehr stark in so Richtungen gefragt, die offensichtlich darauf zielten, die Kanzlerin als Menschen sichtbar werden zu lassen. Da wirkte sie aber dann sehr viel kontrollierter, war mein Eindruck, als in dem Interview in der ARD, wo sich die Mehrzahl der Fragen wirklich, die auf so einer sachlichen, politischen, technischen Ebene funktioniert hat. Und da hatte man dann öfter diesen Angela Merkel-Spirit, wo man dann auch merkte, es gibt Dinge, die liegen ihr am Herzen und das drückt sich dann aus in ihrer Art zu sprechen und kommt dann sehr viel glaubwürdiger rüber, als wenn sie gefragt wird, ja, was liegt Ihnen denn dann auf dem Herzen? Und dann soll sie sich dazu explizit äußern. Und das ist also eine Situation, wo ich mich gefragt habe, das ist eigentlich, also eine Kanzlerin in diese Art von Situation zu bringen, ist eigentlich dem Amt nicht angemessen. Also was praktisch passiert ist durch diese Art der Fragestellung. Also ob die Kanzlerin nachts schlafen kann, das finde ich, ja, da drückt sich für mich ein merkwürdiges Politikverständnis aus.
Oder wer sich um ihre Frisur kümmert, das war auch Thema.
Ja,
ich würde mal gerne ganz kurz reinhören mit Ihnen in das RTL-Format. Deutschland braucht Antworten, hieß das. Und da hat Merkel unter anderem das gesagt.
Es dauert und ich habe schon zu Beginn des Winters gesagt, das wird die härteste Zeit jetzt werden für uns und so ist es auch gekommen. Und trotzdem können wir sagen, der Scheitelpunkt der zweiten Welle ist überschritten. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten und dann kommt ja auch zunehmend die Impfung. Die Krankenhäuser werden bald entlastet sein, weil die Älteren nicht mehr so krank werden. Also ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels. Aber es ist eine unglaublich schwere Zeit.
Ja, was sagen Sie dazu? Dieses Format, wie gesagt, heißt Deutschland braucht Antworten. Klingt das nach einer gelungenen Antwort?
Also aus meiner Sicht, und dann spreche ich auch jetzt sehr als Soziologin, klingt es nicht nach einer gelungenen Antwort, aber das hat nicht so sehr mit diesem speziellen Interview zu tun, sondern mit der Kommunikationsstrategie insgesamt. Also da kommt ein Wort drin vor, das ich, je öfter ich es höre, immer schwieriger finde, nämlich dieses Wort durchhalten. Und darin drückt sich ein Verständnis der Problemsituation aus, das aus meiner Sicht hochproblematisch ist. Also wir haben jetzt ein Jahr lang eine Lesart dieser Pandemie, die Pandemie ausschließlich als ein medizinisches Problem uns verkauft. Alles andere, was auch noch passiert, als so eine Art Nebeneffekte. Und jetzt muss man durchhalten, bis das medizinische Problem medizinisch gelöst wird. Aber die Forschung zu diesen Themen sagt ganz klar, und auch jeder Epidemiologe weiß das, Ansteckung ist ein soziales Geschehen. Und solange man keine medizinische Lösung hat, heißt Pandemiebekämpfung, dass man Soziotechniken braucht. Also man muss sich um das Soziale kümmern, man muss sozusagen soziale, gesellschaftliche Prozesse gestalten und praktisch diese Fokussierung auf das Medizinische, das finde ich wirklich hochproblematisch, weil alles andere dann plötzlich nur noch Kollateralschäden sind und die sind aber massiv. Es wird unterschätzt, dass das Teil der Pandemiedynamik nicht ist und nicht irgendwas anderes.
Obwohl ja tatsächlich, es wird ja oft nach so einem Ziel gefragt oder einer Langzeitstrategie. Mhm. Und da wird ja jetzt doch oft diese Inzidenz unter 50 genannt, 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann können die Gesundheitsämter wieder ganz gut die Kontakte nachverfolgen. Ist das nicht ein Ziel, was ganz gut als Wegmarke funktionieren kann, um eben das Verhalten zu steuern der Bürgerinnen und Bürger?
Also das klingt jetzt erstmal plausibel, aber also Sie haben das richtig gesagt, die Zahl 50, woher kommt die eigentlich? Die ist errechnet auf der Basis des Personals, das in Gesundheitsämtern ist. Und sagen, wie viele Kontaktnachverfolgungen kann man leisten mit dem zur Verfügung stehenden Personal? Und dann hat man eben gesehen, im letzten Frühjahr, wenn das mehr ist als 50 die Inzidenz, kann man das mit dem Personal nicht mehr machen. Jetzt kann man sich fragen, warum ist es ein Jahr später immer noch genauso, dass das Personal in den Gesundheitsämtern so aufgestellt ist, dass es nur bei einer Inzidenz von 50 geht. Also die Alternative zum Warten auf die Impfung wären ja groß angelegte Teststrategien. Das gibt es auch in anderen Ländern. Also sagen in Österreich gibt es öffentliche Teststellen, da läuft man rein, wird getestet und kriegt nach kurzer Zeit, das sind Schnelltests, für die bezahlt man nichts, muss man sich auch nicht erklären und das Ergebnis kommt aufs Telefon in relativ kurzer Zeit. Und also das ist plausibel, aber es könnte einfach auch ganz anders aussehen, die Situation.
Eine harte Landung hatte der Koalitionsausschuss am Mittwoch nach der Sitzung auch nicht. Das klang eher ein bisschen nach Kuschelkurs, wenn es nach Ralf Brinkhaus, dem Unionsfraktionschef, geht.
Wir hatten alles in allem sehr harmonischen Koalitionsausschuss. Das zeigt also, dass in der Krise die Koalition durchaus handlungsfähig ist.
Ja, handlungsfähig und harmonisch, das klingt doch erstmal gut. Der Koalitionsausschuss hat ein Paket geschnürt gegen die Auswirkungen der Krise. Zum Beispiel gibt es 150 Euro Kinderbonus nochmal obendrauf. Den gab es letztes Jahr auch schon mal, 300 Euro waren es da. Es gibt ein neues Rettungsprogramm für die Kulturschaffenden und genau da dann nochmal 1 Milliarde mehr. Und ich möchte jetzt mit meinem Gast Theresa Koloma-Beck, Soziologieprofessorin, über diese Handlungsfähigkeit der Koalition sprechen, die da demonstriert wurde. Frau Koloma-Beck, ist es denn vielleicht aber auch einfach, jetzt so eine Einigkeit zu demonstrieren, wenn der gemeinsame Feind die Pandemie ist?
Das würde man meinen, aber interessanterweise hat man ja über viele Monate während der Pandemie ja auch ganz anderes gesehen. Insofern ist jetzt das, was man jetzt beobachten kann, der Kuschelkurs, was so ein bisschen kontraintuitiv ist. Wir bewegen uns ja jetzt schnell auf die Bundestagswahl zu, ist vielleicht aber auch einfach notwendig im Sinne einer Schadensbegrenzung. Also wenn Sie sich erinnern an das letzte Jahr, hatten wir ja diese Überbietungswettbewerbe, was Lockerungen betrifft, zwischen Unions- und SPD geführten Bundesländern und, glaube ich, schon bei vielen Beobachterinnen so ein Eindruck, dass sich wahltaktische oder strategische Überlegungen viel zu stark auf die Pandemiebekämpfung auswirken, die doch eigentlich einigend wirken sollte.
Obwohl, wenn man dann genau hinguckt, das ist jetzt so eine Demonstration von Einigkeit, aber im Kleinen läuft es dann vielleicht doch nicht so rund. Also es ist gerade die ganz große Frage, wie kommen ältere Menschen, die sich nicht so gut online auskennen, an Impftermine zum Beispiel? Kulturhilfen kommen nicht immer da an, wo sie hin sollen. Reicht es dann eigentlich nicht, Einigkeit zu demonstrieren? Muss da mehr Detailarbeit her?
Also ich glaube, das wichtige Wort, das Sie gesagt haben, ist demonstrieren. Also es wird, die Performance ist irgendwie, das Demonstrative hat so eine gewisse Wirkung, die durchaus auch positiv ist, aber wenn man es inhaltlich anguckt, da würde ich Ihnen recht geben, da ist es vielleicht, wirkt es so ein bisschen dünn und ich sage mal nach Trostpflastern oder Symbolpolitik, um das ein bisschen positiver zu formulieren. Aber gleichzeitig ist jetzt das schon auch nicht unwichtig, dass etwas demonstriert wird, weil ja diese Pandemie auch für die Politik so eine Art Prüfungssituation ist. Also Deutschland ist ein Land, in dem ein relativ hohes Staatsvertrauen herrscht, in dem es weite Teile der Bevölkerung gibt, die ein großes Vertrauen in die öffentlichen Institutionen hatten, vor allen Dingen auch in deren Leistungsfähigkeit, die den Staat eigentlich nur kannten als so eine Art Infrastruktur, die praktisch funktioniert und das Leben am Rollen hält. Und also für Menschen, die dieses Bild vom Staat hatten, und das sind praktisch statistisch, glaube ich, nicht wenige, für die war doch diese Pandemie jetzt mit vielen Ernüchterungsmomenten verbunden, weil man einfach gesehen hat, wie der Staat an Grenzen der Handlungsfähigkeit gerät und vor allen Dingen auch, wie bestimmte institutionelle Dynamiken dazu führen, dass staatliches Handeln sozusagen sich selbst blockiert.
Ja, und staatliches Handeln blockiert sich im Moment, zumindest nach dem, was Union und SPD da demonstrieren, eben nicht selber. Ist es denn aber dann vielleicht sogar, auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, auch so ein Zeichen, dass eine große Koalition doch funktionieren kann, wenn man es nur will? Wenn die Krise groß genug ist, sozusagen?
Ja, wenn die Krise groß genug ist. Also dahinter steht so ein bisschen die Frage, hätten wir ein anderes Pandemie-Management, wenn jetzt die Regierung nicht in der großen Koalition regieren würde, sondern allein, also praktisch alleine oder in einem mit einer Koalition, die praktisch in mehr in dem konservativen oder mehr in dem ja sozialdemokratischen oder links-grünen rot-grünen Lager angesiedelt ist. Und da wäre ich mir in der Tat gar nicht so sicher, ob das so verschieden wäre, weil meine Vermutung ist, dass der Föderalismus die Sache mindestens genauso beeinflusst und der Wettbewerb der Länder untereinander, wie jetzt die Konstellation im Kabinett. Also ganz viele Entscheidungen, die auch problematisch laufen, die haben ja gar nichts oder haben nur bedingt mit der Bundesebene zu tun. Also wenn man jetzt nochmal an die Situation in den Schulen denkt, an den Hochschulen, das ist ja gar nicht die Bundespolitik.
Ja, und auch in den Ländern wird es ja spannend, stehen ja auch einige Landtagswahlen an dieses Jahr. Die Soziologin Theresa Koloma-Beck ist hier eine Stunde mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Es ist eine Art Geste, wenn ein EU-Außenbeauftragter, Josep Borrell in dem Fall, den russischen Außenminister Sergei Lavrov trifft. Gerade vor dem Hintergrund, weil ja gerade der Oppositionsführer Alexei Nawalny in Haft sitzt. Und Josep Borrell ist da hingereist, um diplomatisch unter anderem darüber zu diskutieren. Und währenddessen hat das russische Außenministerium 3 EU-Diplomaten aus Russland ausgewiesen. Angeblich, weil die an den Protesten gegen die Haft von Nawalny teilgenommen haben. Und darunter war auch ein deutscher Diplomat. Muss man auch erstmal bringen. Theresa Koloma-Beck ist mein Gast hier, sie ist Soziologin. Frau Koloma-Beck, als Sie das gehört haben, dass während dieses Treffens, während dieses diplomatischen Treffens, diese anderen Diplomaten ausgewiesen wurden, was war da Ihre Reaktion, als Sie das gehört haben?
Also die Reaktion der Soziologen ist zu sagen, ist interessant. Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist Globalisierung. Und ich finde in diesen ganzen, also in der Dynamik, die wir jetzt beobachten, sieht man einfach nochmal sehr, sehr deutlich, also sagen, wie interdependent politische Prozesse in dieser Welt geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Also sagen, hier haben wir eine Verschränkung von Innen-, Außen- und Europapolitik, die, glaube ich, allen Handlungsbeteiligten die Arbeit nicht besonders leicht macht, die aber sich dann natürlich auch besonders gut nutzen lässt, wenn man aufmerksamkeitswirksam ja, ein Statement machen will. Und so würde ich jetzt mal diese Ausweisung verstehen.
Ja, und möchte gerne mit Ihnen mal auf das gucken, was darauf folgen kann. Also es ist ja so, dass die EU schon Sanktionen gegen Russland hat. Die sind auch in Kraft. Die sind eigentlich schon in Kraft, seit die Krim annektiert wurde. Das sind vor allem Wirtschaftssanktionen. Und die wurden jetzt auch im Dezember wurde entschieden, dass die noch mal bis Mitte des Jahres verlängert werden sollten. Aber ganz konkret in Deutschland ist auch immer wieder im Gespräch, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 damit einbezogen werden könnte. Das ist quasi so ein Wunderpunkt. Deutschland möchte da Gas ja, durch die Ostsee leiten. Die ist fast fertig, diese Pipeline. Und Merkel hat aber jetzt gesagt, unsere Bundeskanzlerin, diese Diskussion sollte auf keinen Fall verknüpft werden. Und auch Manuela Schwesig, die sieht das so. Wir hören mal rein.
Dass alles um Herrn Nawalny aufgeklärt werden muss von Russland, dass er freigelassen werden muss und völlig klar ist, dass es freie Demonstrationen braucht, die friedlich sein dürfen, ohne dass hier mit Gewalt gestoppt oder eingegriffen wird. Da stehe ich genau hinter der Kritik der Bundesregierung. Ich sage aber auch, dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen. Denn es ist wichtig, dass Deutschland jetzt mit Russland im Dialog bleibt.
Ja, Frau Koloma-Beck, Manuela Schwesig sagt, diese Diskussion eben nicht verknüpfen und Nord Stream 2 da rauslassen. Finden Sie das nachvollziehbar?
Dass sie sich das wünscht, das finde ich nachvollziehbar. Ich glaube, es wird sich nicht einlösen, weil interessanterweise ganz oft, wenn es um Russland geht, in so einer öffentlichkeitswirksamen Art und Weise, also wenn so Kontroversen aufbrechen, man ja tatsächlich das Gefühl hat, man ist fast in so einer Diskurskonstellation wie in der Zeit des Kalten Krieges, wo sozusagen es sehr fundamentale Unterschiede und Lager gibt und dann geht es nicht mehr darum, auf alle möglichen einzelnen Sachverhalte zu gucken und sie einzeln zu bewerten, sondern dann steht man einfach oder wird zugeordnet der einen oder der anderen Seite. Und das finde ich doch immer wieder bemerkenswert. Also wenn diese Dinge diskutiert werden, habe ich immer den Eindruck, da sieht man nochmal, es gibt eben ein bestimmtes politisches Lager, das sind Leute, die verstehen sich als Transatlantiker und dann geht der Blick sozusagen immer über den Ozean. Und aus Sicht dieser Politiker, die zu dieser Gruppe gehören, sind dann alle die, die den Blick gerne auch nach Osten richten wollen, sind dann Russlandversteher. Also die Diskurslinien finde ich immer wieder beim Zuhören tatsächlich erstaunlich verhärtet dafür, dass wir doch uns im Jahr 2021 mittlerweile befinden. Und es hilft sozusagen nichts, wenn ganz konkrete Probleme zu diskutieren sind.
Ja, einer dieser Transatlantiker, den Sie gerade angesprochen haben, ist Norbert Röttgen von der CDU. Und auch der sagt, ja, die Pipeline sollte man nicht für Sanktionen nutzen, aber er schlägt vor, zumindest eine Pause, also ein Moratorium zu machen. Also eben erstmal gar nicht mehr darüber zu diskutieren und Verhandlungspositionen erstmal klar zu kriegen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es für Sie dann also gar nicht unbedingt ein Konflikt, der nur global ist, sondern der sich ganz doll auch innenpolitisch zeigt. Also tatsächlich in Deutschland nochmal, ja, wenn ich es jetzt platt ausdrücke, anhand der ehemaligen Grenze verläuft?
Ja, das ist ganz interessant. Wenn man den Politikern zuhört und Politikerinnen, kann man tatsächlich diesen Eindruck gewinnen, dass man hier auch dann auch über die Parteien hinweg, interessanterweise, über die Parteigrenzen hinweg, dass es eher ostdeutsche PolitikerInnen sind, die sich für so einen pragmatischen Umgang mit diesen Fragen aussprechen und dieses Transatlantiker-Lager. Also mir würde gar kein ostdeutscher Politiker einfallen, den ich dem Lager der Transatlantiker zurechnen würde. Und das ist natürlich auch kein Zufall, weil die Biografien sind eben anders, der Leute, die heute in der Politik sind. Aber interessant finde ich auch, ist, dass wenn man sich das ein bisschen detaillierter anschaut, sieht man, dass das in der Bevölkerung praktisch diese Kluft gar nicht so stark mehr ist. Das Zentrum für internationale und Osteuropa-Studien in Berlin, die haben 2019 eine Studie durchgeführt, wo sie eine Befragung gemacht haben. Mhm. Und da sieht man zwar Unterschiede zwischen Ost und West, aber die sind überhaupt nicht so scharf, wie man es vermuten würde. Da gibt es dann sozusagen 10% Unterschied oder 15 in der Beurteilung von Putin. Und vor allen Dingen hat es auch viel mehr mit Wohnort zu tun als mit Geburtsort. Und da muss man einfach sagen, es gibt in Ostdeutschland, was die Wirtschaftsbeziehungen, die Kulturbeziehungen betrifft, einfach aus der Geschichte heraus ein anderes Verhältnis zu Russland. Und das spiegelt sich da wieder. Aber tatsächlich, diese Untersuchungen zeigen eben auch, dass auch in Westdeutschland es eigentlich ja überhaupt nicht mehr so ist, dass sich da alle nur noch als Transatlantiker verstehen und Russland der Feind ist. Also die Politik scheint mir da den Entwicklungen in der Gesellschaft so ein bisschen hinterher zu hinken, diskursiv.
Der Frauenanteil im Bundestag beträgt im Moment 30,7%. Und in den letzten Jahren ist der sogar zurückgegangen. 2013 war er nämlich schon mal höher, bei 36,7%. Und eine Gruppe Frauen hat das ändern wollen. Die wollten, dass der Gesetzgeber dafür sorgt, dass die Parteien genauso viele weibliche wie männliche KandidatInnen auf ihre Listen schreiben. Damit sind sie diese Woche vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Klägerinnen haben nicht genug begründet, warum diese Geschlechterparität da sein soll. Theresa Coloma-Beck ist bei mir zu Gast. Sie ist Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität. Frau Coloma-Beck, wenn das Bundesverfassungsgericht das sagt und es gab in Thüringen und Brandenburg ähnliche Klagen, die auch keinen Erfolg hatten, ist dann die Zeit vielleicht einfach noch nicht reif für Parität?
Also das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also selbstverständlich ist die Zeit reif, um nicht zu sagen überreif, für ja eine mehr Repräsentativität in der Politik. Was ich interessant finde, ich bin ja jetzt keine Juristin, ich schaue da jetzt als Soziologin drauf, ist, dass sich diese Debattenlage aber tatsächlich in den letzten Jahrzehnten ja nochmal deutlich verändert hat. Also es wurde jetzt geklagt und es ging um Parität im Sinne von eben Geschlechtergleichstellung auf den Wahllisten. Aber eigentlich muss man ja sagen, wenn man die Repräsentativität der repräsentativen Demokratie problematisieren will, ist praktisch dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern ja tatsächlich nur noch einer unter vielen Unterschieden, die man problematisieren könnte. Also wir haben den ganzen Komplex der postmigrantischen Gesellschaft, einer größeren Diversität an Herkünften, religiösen Zugehörigkeiten. Das ist auch nur unzureichend politisch repräsentiert. Und also ich finde, es gibt noch bestimmt ganz viele, die ich auch nicht auf dem Schirm habe. Das, was mir immer ganz stark auffällt, ist die großen Repräsentationslücken bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die natürlich, deren Repräsentation auch immer wichtiger wird, nicht zuletzt auch, weil zum Beispiel das Lebensalter steigt und dadurch sich sozusagen nochmal Problemlagen ergeben, dass sowas auch mehr Menschen in Zukunft betreffen wird oder kann.
Und als wessen Aufgabe sehen Sie das denn an? Also in der Süddeutschen Zeitung war diese Woche, ja, gestern ein Artikel, da haben sich 180 queere SchauspielerInnen geoutet und die wollen vorkommen in der Diskussion. Muss die Gruppe selber also laut sein als Konsequenz oder ist das Aufgabe der Politik aus Ihrer Sicht?
Also Anfang der Woche war ja Harald Welzer hier bei Ihnen in der Sendung zu Gast und der hat ziemlich schroff gesagt, Innovationen kommen eigentlich nie aus der Politik. Die entstehen in der Zivilgesellschaft oder manchmal auch in Unternehmen und die Politik greift sie dann auf. Also ich würde mir manchmal auch ein bisschen mehr Innovationsfreude in der Politik wünschen, aber im Grunde würde ich auch an dieser Stelle tatsächlich Harald Welzer recht geben, dass das ein Auftrag an zivilgesellschaftliche Akteure ist, weiter darauf zu drängen. Aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass das jeweils nur der Auftrag derjenigen ist, die das Gefühl haben, da gibt es Repräsentationslücken, was sie sie selbst betrifft, sondern das ist, sollte die Aufgabe von allen sein, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, den eigenen Blick so neu auszurichten, dass man auch das in den Blick bekommt, was man, also die Lebensrealitäten, die nicht man selber ist. Also das, finde ich, ist eigentlich gerade die größte Herausforderung, sich zu sensibilisieren für das Leben der anderen, gerade wenn man in politischer Verantwortung ist.
Bei mir war jetzt eine Stunde zu Gast die Soziologieprofessorin Theresa Coloma-Beck. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie sind ja seit Januar Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und ich wünsche Ihnen da noch gutes Einleben.
Ganz herzlichen Dank und danke für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder zu Gast zu sein.